Es gibt Zeiten, in denen sich Türen weit öffnen und der Widerstand gleichzeitig zunimmt. Genau in solch einer angespannten Phase seines Dienstes stand Paulus in Ephesus, von Juden bedrängt, aber mit einer gewaltigen Wirksamkeit des Evangeliums konfrontiert. Gerade dort, inmitten von Chancen und Gefahren, formte sich in seinem Inneren ein klares Ziel, nicht aus einer Laune heraus, sondern aus einem tiefen, vom Geist erfüllten Bewusstsein dafür, was Gott auf der Erde tun wollte. Aus dem menschlichen Geist unter der Leitung des Geistes handeln. Lukas zeichnet ein bemerkenswertes Bild von Paulus in einer Zeit, in der sich Chancen und Gefahren überlagern. In Ephesus erlebt der Apostel eine außerordentlich fruchtbare Phase, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig, und zugleich formiert sich ein ernster Widerstand gegen den Weg. Mitten in dieser Spannung notiert Lukas nüchtern, als dies aber beendet war, nahm sich Paulus im Geist vor, nachdem er Mazedonien und Achaia durchzogen habe, nach Jerusalem zu reisen, und sprach, nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch Römer sehen. Der Entscheidungsort liegt nicht in den äußeren Umständen, nicht im Reiz einer großen und wirksamen Tür und auch nicht in der Angst vor Gegnern. Paulus fasst seinen Vorsatz im Geist. Sein erneuerter menschlicher Geist ist der innerste Raum, in dem der dreieine Gott wohnt und führt, dort verbinden sich Wahrnehmung, Gehorsam und Mut. In 19 Stunden und 21 Minuten sehen wir, dass Paulus sich in seinem Geist vornahm, nach Jerusalem zu gehen. Weil der Herr, der Geist, im Geist des Paulus wohnte, muss er diesen Vorsatz gemäß der Führung des Herrn, des Geistes, gefasst haben. Der menschliche Geist des Paulus war durch den Geist Gottes wiedergeboren und vom Herrn, dem Geist, bewohnt. Der Geist des Paulus zeugte mit dem Geist zusammen, und in seinem Geist betete er Gott an und diente ihm. Dass Paulus in einer so heiklen Lage gerade nicht von Möglichkeiten oder drohendem Druck getrieben wird, hängt mit dieser inneren Wohnstätte zusammen. Der Herr sei mit deinem Geist. Die Gnade sei mit euch, dieses Wort, das Paulus an Timotheus schreibt, beleuchtet rückwirkend seine eigene Lebensweise. Der Herr ist nicht nur mit seinem Werk, nicht nur mit seinen Reisen, sondern mit seinem Geist. In diesem Raum des inneren Kontakts bezeugt der Geist des Paulus gemeinsam mit dem Geist Gottes den Weg, der jetzt dran ist. Ephesus mag attraktiv sein, Römer mag unerreichbar scheinen, Jerusalem mag gefährlich wirken, entscheidend ist, was im Geist klar wird. Darum kann Paulus akzeptieren, dass der Weg nach Römer über Ketten, Verhöre und Schiffbruch führt, sein Frieden hängt nicht an der Form des Weges, sondern an der Gewissheit, dass der Weg aus der Gemeinschaft mit dem Herrn hervorgegangen ist. Wer so lebt, tastet sich nicht an der Oberfläche der Ereignisse entlang, sondern lernt, in der Leuchte des Herrn im eigenen Inneren zu unterscheiden, was zeitlich reizvoll und was tatsächlich der Schritt in Gottes Haushaltung ist. Diese Art, im Geist Entscheidungen zu tragen, lässt auch im Druckraum für Ruhe und Machtmut, die Wege Gottes nicht an der Außenseite, sondern von innen her zu erkennen. Als dies aber beendet war, nahm sich Paulus im Geist vor, nachdem er Mazedonien und Achaia durchzogen habe, nach Jerusalem zu reisen, und sprach, nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch Römer sehen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Paulus Beispiel lädt dazu ein, den menschlichen Geist als den entscheidenden Ort der Führung Gottes ernst zu nehmen. Nicht jede offene Tür ist eine göttliche Tür, und nicht jeder Widerstand ein Stoppzeichen des Himmels, beides kann nebeneinander stehen, wie in Ephesus. Die innere Gewissheit entsteht dort, wo der Herr, der Geist, mit unserem erneuerten Geist Gemeinschaft hat und seine Gedanken zu unseren Motiven macht. Wer lernt, Entscheidungen aus dieser verborgenen Beziehung herauszutragen, löst sich von der Tyrannei der Möglichkeiten und der Lähmung durch Druck. In einer bewegten Zeit ist das eine stille, aber tragfähige Ermutigung, der Herr ist mit unserem Geist, in diesem inneren Raum ist genügend Gnade, um klar zu sehen, nüchtern zu urteilen und beherzt zu gehen, auch wenn der Weg durch enge Pässe führt. Ein Herz für den ganzen Leib Christi statt für ein eigenes Arbeitsfeld. Wenn man Paulus' Weg verfolgt, fällt auf, wie unbeirrt er sich für sein apostolisches Mandat unter den Nationen einsetzt und zugleich eine bleibende Last für Jerusalem trägt. In Ephesus, Korinth, Mazedonien und Achaia ist er bis zur Grenze seiner Kräfte mit Evangelium, Belehrung und Auferbauung beschäftigt, und doch bewegt ihn innerlich die Not der Heiligen in Judäa. Er organisiert eine Sammlung, spricht von einer Beisteuer für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind, und beschreibt die Gemeinden der Nationen als Schuldner, denn wenn die Nationen ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden sind, so sind sie verpflichtet, ihnen auch in den leiblichen zu dienen. Hinter dieser Fürsorge steht mehr als soziale Sensibilität. Paulus sieht die geschichtliche Rolle Jerusalems und weiß, dass die Einheit des Leibes Christi sowohl in materiellen wie in geistlichen Dingen sichtbar werden soll. Obwohl Paulus ein Apostel war, den Gott für die Nationen abgesondert hatte, lag ihm dennoch das Interesse des Herrn unter den Juden am Herzen. Seine vorrangige Sorge galt dem Leib Christi in universaler Weise, nicht nur seinem Anteil am neutestamentlichen Dienst unter den Nationen. Dabei schreckt er nicht vor einem schwierigen Terrain zurück. In Jerusalem ist das Evangelium zwar ausgegangen, aber zugleich hat sich dort eine Mischung von neuer Haushaltung und alten Formen verfestigt. Gerade weil von dieser Stadt viele Ströme ausgegangen sind, kann eine Vermischung dort weitreichende Folgen haben. Paulus' Entscheidung, weiterhin nach Jerusalem zu gehen, ist daher kein sentimentaler Rückgriff auf seine Herkunft, sondern Ausdruck eines Herzens, das den Leib Christi als Ganzes trägt. Nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen, schreibt er, und bitte zugleich um Gebet, damit ich von den Ungehorsamen in Judäa errettet werde und mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei. Er lässt sich weder auf einen engen eigenen Dienstbereich reduzieren noch von kulturellen Spannungen abhalten, um der Einheit willen den mühsamen Weg der Begegnung zu suchen. Die Größe seines Herzens zeigt sich darin, dass er seine apostolische Berufung unter den Nationen nicht als Besitzstand verteidigt, sondern als Beitrag in einem viel größeren Ganzen versteht, dem einen Leib Christi, in dem Jerusalem ebenso dazugehört wie Römer, Ephesus oder Korinth. In dieser Haltung liegt eine stille, aber kraftvolle Ermutigung, aus Gottes Sicht bestehen keine konkurrierenden Arbeitsfelder, sondern vielfältige Dienste an einem Leib. Wo ein weiter Blick für die universalen Interessen des Herrn das eigene Arbeiten trägt, verlieren Vergleiche, Eifersüchteleien und Besitzdenken ihre Schärfe. Paulus zeigt, dass eine echte Leidenschaft für den eigenen Aufgabenbereich sehr wohl mit einer tiefen Sorge um andere Bereiche zusammengehen kann. Wer den Leib Christi so sieht, findet Freiheit, zu geben, zu teilen, zu ergänzen und auch mühsame Wege der Klärung zu gehen, ohne die Einheit preiszugeben. In einer zersplitterten christlichen Landschaft ist das eine leise Einladung, die eigene Perspektive immer wieder von den Grenzen des Mein hin zu den weiten Linien dessen ausdehnen zu lassen, was Christus für seinen ganzen Leib auf der Erde im Sinn hat. Nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Denn es hat Mazedonien und Achaia wohlgefallen, eine Beisteuer zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Paulus' Herz für Jerusalem und Römer entlarvt die Versuchung, das eigene Arbeitsfeld zum Maß aller Dinge zu machen. Er ist Apostel der Nationen und zugleich tief bewegt von dem, was in der Ursprungsstadt des Evangeliums geschieht. Das schützt ihn davor, seine Berufung als Abgrenzung zu anderen zu verstehen. Wo der Leib Christi in den Blick kommt, tritt der Wunsch, sein Werk zu sichern, hinter die Frage zurück, wie der Herr in seinem ganzen Leibraum gewinnt. Diese Sicht öffnet für gegenseitiges Dienen, für materielle und geistliche Unterstützung und auch für das mühsame Ringen um Korrektur, wo Vermischung entstanden ist. So entsteht eine stille, tragfähige Hoffnung, Christus selbst kennt seine Gemeinde an allen Orten, wer sich von ihm ein weiteres Herz schenken lässt, wird nicht ärmer, sondern reicher, weil er sich in den großen Zusammenhang von Gottes Wirken auf der Erde gestellt weiß. Die Sicht von Gottes neutestamentlicher Haushaltung und dem heutigen Zug des Herrn. Die Wege Gottes in der Apostelgeschichte wirken auf den ersten Blick wie eine Abfolge von Ereignissen, Verfolgung in Jerusalem, Wachstum in Antiochien, Reisen durch Kleinasien, schließlich die Ankunft des Evangeliums in Europa. Erst im Rückblick, im Licht der Briefe und der Auslegung durch Paulus, fügt sich dieses Geschehen zu einer erkennbaren Haushaltung. Gott führt von der Zeit der Schatten und Vorbilder in 1. Mose bis zur klaren Offenbarung seines Vorsatzes in Christus, er will sich eine Wohnung im Geist und einen Leib schaffen, in dem Christus alles und in allen ist. In Ephesus, gerade dort, wo Paulus bis Pfingsten bleiben will, weil ihm eine große und wirksame Tür aufgetan ist und der Widersacher sind viele, entfaltet der Herr einen entscheidenden Abschnitt dieser neutestamentlichen Ökonomie. Das Evangelium erreicht Asien in der Breite, während Paulus innerlich bereits Jerusalem und Römer im Blick hat, lokale Türen öffnen sich, ohne dass der große Plan aus dem Blick gerät. Wir sollten nicht dort stehen bleiben, wo Apollos in Kapitel 18 war, sondern weitergehen und dem Apostel Paulus folgen, dessen Augen geöffnet wurden, um die neutestamentliche Ökonomie Gottes in vollem Maß zu sehen. Daher habe ich beim Studium dieses Buches kein Herz für andere Dinge. Meine Last gilt der neutestamentlichen Ökonomie Gottes. Wenn wir durch die Barmherzigkeit des Herrn Hilfe empfangen, die entscheidenden Wendepunkte in Gottes Haushaltung zu sehen, bin ich zufrieden. Wer Paulus' Briefe neben die Apostelgeschichte legt, erkennt, wie sehr seine Sicht von Gottes neutestamentlicher Haushaltung seinen Umgang mit Widerständen und Spannungen prägt. Für ihn ist klar, Gott baut nicht ein religiöses System aus, sondern den Leib Christi. Alles dient letztlich der Auferbauung dieses Leibes, durch Leben, das mitgeteilt wird, und durch Christus, der in den Gläubigen Gestalt gewinnt. Darum kann Paulus sagen, sein Dienst ziele darauf, damit ihr Befestigung empfangt und zugleich mit innerer Freiheit in wechselnden Umständen dienen. Er liest das, was ihm widerfährt, vor dem Hintergrund eines großen Bildes. Diese Sicht bewahrt davor, an einem früheren Stand geistlichen Verständnisses stehen zu bleiben, wie Apollos zunächst nur bis zur Taufe des Johannes gelangt war. Wer die entscheidenden Wendepunkte in Gottes Haushaltung erkennt, sieht, dass Gottes heutiger Zug immer auf Christus als das Zentrum und den Leib als das Ziel ausgerichtet ist. In einer Zeit, in der vieles fragmentiert erscheint, schenkt diese Sicht eine stille Klarheit. Gottes Geschichte mit seinem Volk ist kein Sammelsurium voneinander losgelöster Erfahrungen, sondern eine zusammenhängende Bewegung, die auf die Reife des Leibes Christi zielt. Daraus entsteht ein nüchterner, zugleich hoffnungsvoller Blick auf das eigene Glaubensleben, die einzelnen Etappen gewinnen Sinn, wenn sie sich in diesen größeren Zusammenhang einfügen. Der Herr ist nicht damit zufrieden, uns nur zu retten und zu segnen, er will uns in seine neutestamentliche Haushaltung hineinziehen, in der Christus durch den Geist in vielen Gliedern Gestalt annimmt. Wer sich von dieser Perspektive prägen lässt, entdeckt in vertrauten Texten neue Linien und findet Mut, weiterzugehen, über bisherige Grenzen des Verständnisses hinaus, hin zu dem, was Gott heute tatsächlich wirkt. Das bewahrt nicht vor Kämpfen, aber es lässt den roten Faden erkennen, an dem der Herr seine Gemeinde durch die Zeit hindurch zu seiner Vollendung führt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Denn eine große und wirksame Tür ist mir aufgetan, und der Widersacher sind viele. Die neutestamentliche Haushaltung Gottes zu sehen heißt, das eigene Leben nicht mehr als Abfolge isolierter Episoden zu deuten, sondern als Teil einer viel größeren Geschichte. Paulus' Dienst in Kleinasien und Europa macht sichtbar, wie Gott durch begrenzte Menschen einen unbegrenzten Vorsatz verfolgt. Diese Sicht relativiert manches, was momentan drängend erscheint, ohne es zu verharmlosen. Prüfungen bleiben real, doch sie stehen unter einer Überschrift, die größer ist als jede einzelne Phase. So wächst leise eine Zuversicht, dass der Herr auch heute seinen Zug nicht abgebrochen hat. Wo Christus in seinem Leib Gestalt gewinnt, ist man nahe an dem, was Gott wirklich beschäftigt. Diese Erkenntnis ist weniger ein intellektuelles Schema als eine Quelle stiller Ermutigung. Nichts, was im Licht seines Vorsatzes geschieht, ist vergeblich, auch unscheinbare Schritte werden zu Puzzleteilen in einem Bild, das Gott selbst vollenden wird. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Beispiel des Paulus, der mitten in Druck und offenen Türen aus seinem von dir erfüllten Geist heraus lebte und für den ganzen Leib Christi Sorge trug. Öffne auch uns die Augen für deine neutestamentliche Haushaltung, damit wir deinen heutigen Zug klar sehen und unser Herz durch deine Sicht erweitern lassen. Lass uns nicht an engen Interessen hängen bleiben, sondern innerlich von deinem Geist geleitet werden, damit dein Leib aufgebaut und deine Braut zubereitet wird. Stärke die müden Herzen, richte den Blick der Zweifelnden neu auf deine treue Führung und erfülle uns mit der Gewissheit, dass du dein Werk in dieser Zeit vollenden wirst. In deiner Gnade wollen wir in deinem Licht gehen, bis du wiederkommst und deine Braut bereit ist. Amen.